Trauer. Echt jetzt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mittlerweile sehr beliebten Trauercoach-Podcasts. An der Stelle möchte ich mich ganz zu Beginn erstmal mega bedanken bei euch allen in der Community für eure tausende Likes mittlerweile, tausende Kommentare, endlose Nächte, die ich damit verbringen darf, euch zu antworten, für euch da zu sein. Das ist einfach super, super schön. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, noch eine kleine Bitte. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch für neue Folgen immer stets informiert werdet. Ja, wenn ihr meine Podcast-Folgen regelmäßig schaut, dann merkt ihr, dass heute eine andere Location rausgesucht wurde. Und üblicherweise bin ich normalerweise in meiner Trauercoach-Präsenz. Wer sprechen kann, ist deutlich im Vorteil. Normalerweise bin ich in meiner Praxis der Trauercoach-Akademie. Heute sind wir in meinem Bestattungsinstitut. Und was ihr hinter mir seht, das ist der Raum, in dem sehr, sehr viele Abschiednahmen schon stattgefunden haben. Der Raum hier ist ziemlich groß, das könnt ihr jetzt so nicht wahrnehmen. Jetzt ist, was ihr direkt seht, ist halt der Raum tatsächlich, in dem oft hinter mir ist der Raum, in dem Särge aufgebahrt werden, in den allermeisten Fällen offen. Das sind Tage, an denen bis zu 4 Stunden, 5 Stunden manchmal, trauernde Angehörige, die ganze Familie, Freunde im Zeitraum von 4 Stunden vorbeikommen, um auf Wiedersehen zu sagen. Und zwar nicht, wie das jetzt in einem klassischen Abschiedsraum stattfindet. In irgendeiner anderen Folge werden wir euch mal mit in die Abschiedsräume nehmen. Das ist eine ganz andere Ebene, auch hier im Haus eine ganz andere Ebene, auch räumlich eine andere Ebene. Aber das hier oben, das ist schon, ich sage immer, das ist so mein Wohnzimmer. Das Unternehmen an für sich selbst habe ich 1993 gegründet. 1994 bin ich hier in die Ortschaft gekommen, in der ich jetzt bin. Und 2006 sind wir in diese Räumlichkeiten gezogen und haben uns als Bestattungshaus Meichingen hier etabliert. Und der Raum hinter mir, das ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre. Eine ruhige Atmosphäre, eine friedliche Atmosphäre. Ich biete das Menschen sehr oft an, wenn es ganz insbesondere um junge Menschen geht. Weil gerade bei jungen Menschen, wenn es mal um einen, ich sag mal, einen Motorradunfall geht oder dass ein junger Mensch doch relativ schnell an Krebs verstorben ist, zum Beispiel, manchmal ist ja bloß ein halbes Jahr, das dazwischen liegt, dann bieten wir den Menschen an, dass wir hier unsere Räumlichkeiten öffnen, damit sie kommen können und hier eben sich die Zeit nehmen können, um zu realisieren, was da jetzt wirklich passiert ist, dass es jetzt wirklich Realität ist, dass der Jörg, die Beatrice, wer auch immer, tatsächlich nicht mehr am Leben ist. Und am besten kann man das tatsächlich, wenn man, wie ich das in vielen, vielen anderen Folgen ja schon beschrieben habe, sich bewusst einem Abschied stellt. Menschen kommen hier rein, werden betreut. Wir haben um die Ecke herum, das sieht man nicht, da ist eine Kaffeetheke aufgebaut, ganz bequemliche Sitzmöglichkeiten, es läuft Musik im Hintergrund und so waren in diesen Räumlichkeiten schon, ja, das meiste, was wir hatten an Menschen, die hier drinnen waren, waren 80, 90 Leute. Das ist unfassbar. Und oft ist es so, dass halt bei solchen Abschieden große Betroffenheit, wenn die Menschen reinkommen, gerade wie gesagt, wenn es um junge Menschen geht, ganz große Betroffenheit herrscht zu Beginn. Und oftmals ist es auch so, dass eben Eltern diese Besucher empfangen. Also wir sind sowieso da, ich bin sowieso da. Ich betreue die Leute ja auch, mein Team betreut die Leute, die hier reinkommen. Und trotzdem dezent im Hintergrund natürlich, ja. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass oft Eltern, die sich dann für so einen Abschied nehmen entschieden haben, da sind, ein bisschen Angst haben vor diesem Tag, selbstverständlich. Und aus meiner Erfahrung heraus sage ich aber diesen Eltern auch im Vorfeld schon, ihr braucht keine Angst haben in der Hinsicht. Am Ende werdet ihr sehen, dass ihr die besseren Tröster seid, wie jeder andere. Und es passiert genau jedes Mal. Wir hatten einen jungen Mann, der mit dem Motorrad verunglückt ist. Er war 26 oder 27, er war Ingenieur bei Mercedes-Benz und eine ganz riesengroße Clique an Freunden. Und da haben wir das auch gemacht. Das war der David und wir haben den David hier aufgebahrt. Die Familie hat allen Freunden Bescheid gegeben, hat alle informiert, dass der Abschied hier stattfinden kann. Und intern haben sie das dann über Facebook und WhatsApp und wie auch immer allen Bescheid gegeben. Und so hatten wir dann 4 Stunden das Haus hier geöffnet. Ja, da kamen die Eltern rein zuerst. Eltern kommen oder Familie prinzipiell kommt meistens auch eine halbe Stunde vorher, um eben hier noch mitzuhelfen beim Dekorieren. Und jedenfalls war David dann hier aufgebahrt und Freunde waren da. Die kommen dann natürlich nicht alle um die Uhrzeit, wenn es pünktlich losgeht, 14 Uhr beispielsweise, sondern im Lauf dieser 4 Stunden, dann kommt man hier eine kleine Gruppe, hier mal eine kleine Gruppe. Und Sinn und Zweck ist ja, dass man eben auch den Freunden die Möglichkeit gibt, wie ich es vorher erwähnt habe, das zu realisieren, dass es wirklich passiert ist. Und weil man kriegt ja, das geht Freunden ja auch nicht anders wie der Familie. Man kriegt die Todesnachricht, dann ist man im Schock, man kann es gar nicht begreifen. Und das Abschied ist ja da, um es begreifen zu können. Dass für diejenigen, die dann am offenen Sarg stehen, ab einem gewissen Zeitraum auch den verstorbenen Menschen berühren können. Hände streicheln, Wangen streicheln, mit ihm reden und so. Das ist am Anfang diese Betretenheit, die erst im Raum steht, weil jeder, der letztendlich an solchen Tagen zur Türe hier reinkommt, sich vorne eben erst aufhält, weil ihr könnt euch vorstellen, hier ist ein Vorhang, der ist dann zu, da wo meine Hand jetzt hindeutet, ne, hier ist ein Vorhang, der ist so halb zu, die Leute kommen vorne rein und halten sich vorne erstmal auf, auch mit den Eltern sprechen, weinen, umarmen sich. Und dann sammeln sie sich den Mut, damit sie dann quasi hinter den Vorhang können, hier rein können. Und das betreuen wir auch. Und ist auch schon vorgekommen, dass man Anführungsstrichen erste Hilfe leisten musste. Das ist ja, ich möchte jetzt nicht sagen völlig normal, aber es kann normal sein, dass jemand, der eben dann den verstorbenen Menschen sieht, wenn er es realisiert, was da jetzt wirklich passiert ist oder dass es jetzt Tatsache ist, dass dann, wie ich es auch in anderen Podcasts schon erklärt habe, das Gefühl der Ohnmacht so zuschlägt, dass es auf den Körper übergeht, dass man halt ohnmächtig wird oder auch mal zum Hyperventilieren anfängt und so. Ja, aber da sind wir ja auch hier ausgebildet, um dann eingreifen zu können. Das ist aber jetzt nicht so oft, also bitte versteht mich richtig, das ist ganz, ganz, ganz selten der Fall. Also auf jeden Fall, es geht halt hauptsächlich darum, dass ihr anhand dieser Geschichte erkennt, wie wertvoll das sein kann, wenn man sich den Mut schnappt und einer solchen Einladung von Eltern folgt das verstorbene Kind, den Freund, die Freundin, den Schulkameraden, die Schulkameradin, den Arbeitskollegen, die Arbeitskollegin hier im Bestattungshaus zu besuchen, mit den Eltern gemeinsam auf Wiedersehen sagen. Was ich immer sehr schön finde, ist, also nach 32 Jahren kann ich durchaus sagen, und seit 2006 hier in diesem Geschäft, in diesem Laden, ich kann nur sagen, deswegen sage ich immer wieder, finde ich es schön, wenn diese ganz besondere Musik immer abgespielt wird. Und zwar immer Musik, von denen die Angehörigen wissen, der Verstorbene hat diese Musik gern gehört. Das ist immer sehr, sehr, sehr emotional. In einem anderen Abschied, der auch hier stattgefunden hat, das war eine Freundin von mir, die an Krebs gestorben ist, die Bille, und die habe ich auch mit einer anderen Freundin begleitet im Krankenhaus bis zum Sterben. Und die Bille hat ganz viele Wünsche noch geäußert, was sie dann haben will. Sie hat auch von vorne gesagt, sie will hier aufgebahrt sein und sie will, dass man hier eine kleine Party feiert. Also eine Auf-Wiedersehensparty sozusagen. Ja, das war phänomenal und da waren auch 80 Leute da. Das war Oberhammer. Und dann war es so, dass 80 Menschen, hier war es voll und trotzdem war es angenehm, es war ruhig und irgendjemand hat im Eck angefangen zu singen Amazing Grace, also a cappella sozusagen, und plötzlich haben zwei Leute mitgesungen, da waren es 10, und plötzlich haben 80 Leute a cappella hier in diesen Räumlichkeiten Amazing Grace, teilweise zweistimmig gesungen. Das war eine Atmosphäre, das ist, vergisst man nicht, das war so schön, so ergreifend. Und Ergreifung ist ja auch was die Menschen oft ganz verkehrt verstehen. Ergreifung ist im Grunde etwas Schönes. Ja? Man ist ergriffen von etwas. Das ist ja, das hat mit Würde zu tun, mit Respekt und. Und wenn das jetzt im Zusammenhang mit einer Verabschiedung, also wo die Emotionen der Trauer parallel stattfinden, vergisst man natürlich dann gerne damit aus Ergreifung zu weinen, das genaue Gegenteil davon ist, als wenn man aus Schmerz weint. Ja. Also es war so schön, uns sind allen hier die Tränen runtergelaufen, als das Amazing Grace dann vorbei war. Und ähnlich ist es dann eben, wenn hier immer wieder ganz persönliche Musik abgespielt wird. Man merkt es an den Angehörigen, wie Angehörige dann ruhig werden, man merkt richtig, wie dann der Schmerz an für sich weicht. Also es wird geweint, aber ich sage ja dazu auch, weinen ist ja auch ein Zeichen der Liebe. Weh, du weinst nicht. Und es ist so schön zu erleben, wie Musik, die, wenn sie dann angespielt wird, erstmal der Schmerz aktiv wird sozusagen. Und wie dann im Lauf der Musik, das erleben wir ja sehr oft, wenn hier so 10, 20, 30 Menschen eben da sind, wie das übergeht in ein Gefühl der Gemeinschaft, ein Gefühl, wenn plötzlich alle ruhig werden und alle irgendwo das Strahlen anfangen. Und manchmal auch, hier läuft ja nicht nur Friedhofsmusik, sondern auch mal Hip-Hop oder was auch immer eben dem Verstorbenen gefallen hat. Und dann, ich habe ja auch schon erlebt, dass hier irgendjemand am Sarg des Vaters auch Akkordeon gespielt hat. Und also ganz tolle Sachen, die hier ablaufen. Und wenn man das natürlich im Zeitraum von 4 Stunden macht, 4 Stunden ist eine ganz, ganz lange Zeit, dann gewöhnt man sich an diesen Raum. Man lernt in so kurzer Zeit den Wert des Auf Wiedersehen sagen, das ist phänomenal. Und dann in einer Gemeinschaft. Das ist ganz anders, wie das bei uns in den Abschiedsräumen ist. Ne? Die Abschiedsräume, da kommen halt Leute, da ist mal einer dabei, mal kommen 3 Leute, mal 4. Okay, aber hier oben, wenn es eben 10, 20, 30, 40 Leute sind, 50 und wie gesagt auch mal 80 bis 90, das ist eine Atmosphäre, die das ist einfach im Mentaltraining, sagt man, Gruppendynamik. Und nichts anderes ist es da auch, nur eine wohltuende Gruppendynamik. Und am Ende ist es eben oft so, dass die Nahestehendsten, jetzt in dem Beispiel, das ich gesagt habe, die Eltern zum Beispiel, sind tatsächlich diejenigen, die am Ende diejenigen sind, die trösten, obwohl sie Angst gehabt haben zu Beginn, wie das jetzt kommen wird und oh nee, da muss ich so viel weinen. Am Ende ist es gar nicht so, weil geweint wird immer dann, wenn Leute wieder reinkommen, die gerade das erste Mal reinkommen. Wenn man sich umarmt und geweint wird und es beruhigt sich dann. Und am Ende sind es die Eltern, die ja schon ein paar Mal hier waren zum Abschied, die das gewohnt sind, auch die Optik des Kindes mittlerweile, die Atmosphäre, die Räumlichkeiten, die Eltern, die nahen Angehörigen sind schon gewohnt und gehen über in die Rolle der Tröster sozusagen. Und Trost ist etwas, das hier in diesem Haus, gerade in diesen Räumlichkeiten hinter mir. Ich könnte so viele Geschichten erzählen. Jedenfalls ist die Tatsache, dass Trost hier in diesen Räumlichkeiten, ich glaube, die größte Rolle spielt. Und ich glaube, es gibt auch kaum jemand, der sich mal hinterfragt, Trost, was ist denn das überhaupt? Ja? Ich hatte gestern erst in einer der unendlich vielen Kommentaren mit einer Person zu tun gehabt, die geschrieben hat, jeder hat seinen Schmerz, jeder geht auf seine Weise damit um. Ich persönlich glaube nicht, dass es Trost gibt. Boah. Ich denke, es gibt viele Menschen, die ähnlich denken. Der Kommentar selber, der war schon ziemlich, ich sag mal, frustrierend. Und da hat auch Frust aus dem Kommentar gesprochen, an Enttäuschung, nicht zurechtzukommen damit und ein Aufgeben. Und da, ich glaube, wenn man irgendwann aufgibt oder wenn man einfach aus dem Kreislauf des Schmerzes keinen Weg findet, na komm, kann schon sein, dass man so weit kommt und der Meinung ist, dass es Trost ist. Gibt's nicht. Naja, Fakt ist, dass ich aktuell an einem Buch schreibe, tatsächlich. Wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr fertig, so wie ich mich kenne, aber ich bin gerade an einem Buch, da geht es über Trost. Die Inspiration habe ich dazu bekommen, weil öfters ich mit Menschen zu tun habe und man oft über Trost spricht oder über Trösten spricht. Und ähnlich wie mit Trauer, wenn ich in Vorträgen über Trauer rede, am Ende die Leute frage, was ist denn Trauer überhaupt, habe ich Kaffeepause, weil keiner das auf den Hub beantworten kann. Und genauso ist es mit Trost. Keiner kann beantworten, was ist denn Trost überhaupt. Ja? Und darüber bin ich jetzt dabei, ein Buch zu schreiben. Das wird sehr spannend. Ganz grob geht es eben darum zu definieren, was ist denn Trost überhaupt? Was geschieht beim Vorgang des Tröstens? Weil wenn ich getröstet werde, setzt A voraus, dass ich im Schmerz bin, dass ich traurig bin, das ist die Voraussetzung, sonst brauchen wir keinen Trost. Und wenn ich mich in einer Traurigkeit befinde und es gibt Menschen um mich herum, wo die Sympathie auch auf Augenhöhe ist, wo die Wellenlänge stimmt und Menschen dementsprechend mit den richtigen Worten es schaffen, mich zu beruhigen. Also wenn ich beruhigt bin, dann komme ich ja auch wieder, wie in vielen anderen Folgen des Podcasts schon erwähnt, in eine bestimmte innere Ruhe. Und die ist dann nachhaltig, weil wenn es in mir drinne ruhig ist, dann kann ich wieder durchatmen. Und so weiter. Aber spannend ist auf jeden Fall, A, dass ich ein Buch schreibe und B, dass ich mir das Thema Trost mal wirklich zu Herzen nehme und ich denke, das wird sehr wichtig sein für ganz viele Menschen, auch mal über das Thema überhaupt mal zu lesen, was ist ein Trost überhaupt. Ja, das zum Thema Trost und im Kopf gehen mir so viele Geschichten die mir so viel bedeutet haben, die ich hier in diesem Haus, in diesen Räumlichkeiten erlebt habe. Es waren unendlich viele und alle waren so schön, auch wenn sie tragisch waren. Aber sie waren so unheimlich schön und ich bin auch jetzt aktuell gar nicht in der Lage, das irgendwie greifen zu können, mit Worten zu beschreiben, weil sowas, ja, ich weiß, wie doof das jetzt klingt, wenn ich sage, sowas muss man erlebt haben. Natürlich muss man es nicht erlebt haben, weil es würde ja voraussetzen, dass jemand stirbt. Aber wenn jemand stirbt, ist es auf jeden Fall eine superschöne Möglichkeit, wenn das Bestattungshaus dementsprechend 4 bis 5 Stunden einen Verstorbenen aufbahren kann, mit geeigneter Hintergrundmusik, mit geeigneten Räumlichkeiten für Getränke, für Kaffee, für, also ganz normal wie so ein Wohnzimmer. Und ist im Endeffekt nichts anderes, wie man es früher in der Kultur hatte. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg hier in der Kultur war es ja auch oft so, dass Menschen nach dem Tod zu Hause aufgebahrt wurden. In vielen Gegenden in Deutschland gibt es tatsächlich auch noch, wo, wenn der Tod eingetreten ist, dann der Bestatter eben den Verstorbenen einbettet in den Sarg und lässt den Sarg zu Hause und wird dann bis zum Tag der Beerdigung daheim aufgebahrt. Und ähnlich ist es dann hier sozusagen, nur im Zeitraum komprimiert auf 4 Stunden. Und es macht was mit einem. Das ist einfach, ich kann es mit Worten nicht beschreiben. Alle Menschen, die das bis jetzt erlebt haben, sind völlig friedlich gegangen und es gab auch viele Freundschaften, die wir geknüpft haben, weil man kommt ja in Gespräche, ähnlich wie euch, wie ich jetzt euch mit euch rede. Und man kommt in so viel Gespräche, man kommt in so viel Klicken rein, man kommt in so viele Freundschaften rein und es entwickelt sich oft auch sehr viel daraus. Und jedenfalls gehen die meisten Menschen dann nach so einem großen Abschied, sage ich mal, völlig friedlich heraus. Und ich kriege ganz oft hinterher noch tagelang, manchmal wochenlang später noch WhatsApps. Das klingt ein bisschen blöd, WhatsApps. Aber ich kriege oft dann eben WhatsApp-Nachrichten, klingt vielleicht ein bisschen besser, Wochen später sogar noch, wo es immer noch heißt, das war so schön hier. Ja. Und das ist ja wieder, um den Bogen jetzt zu schließen, es geht immer um das gesunde Trauern. Wie gehe ich gesund mit einem Verlust um? Ja. Um eben am Ende auch wenn es traurig ist, sagen zu können, war das jetzt schön. Ja, genau, darum geht's. Das war's für heute. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, Leben endet, Liebe nie.